Bremen 2, Gesprächszeit.
Heute mit Simon Brauer. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. In dieser Woche sind in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ausschließlich Musikerinnen und Musiker zu Gast. Und mir gegenüber sitzt jetzt eine Frau, die irgendwie alles kann, wenn sie will. Zum Beispiel singen auf Deutsch, Französisch, Englisch, Schweizerdeutsch. Ihre Konzerte sind so gut wie immer ausverkauft. Sie schreibt erfolgreich Popmusik und Filmmusik, hat gerade den Deutschen Filmpreis bekommen. Und jetzt ist ihr 7. Studioalbum erschienen. Herzlich willkommen, Sophie Hunger.
Hallo Simon, vielen Dank für diese sehr schöne kleine Ansprache.
Sehr gern. Wird bei dir eigentlich immer dazu gesagt, ich habe es jetzt absichtlich weggelassen, Sophie Hunger aus der Schweiz. Mhm. So als wäre das dein Exotenbonus, als könnten Schweizerinnen und Schweizer ja sonst keine Musik machen, die irgendwie die Menschen bewegt. Stört dich das manchmal oder denkst du, ja, ich bin auch stolze Botschafterin meines Landes?
Ja, also es stört mich nicht. Also ich glaube, ich habe ein gesundes nicht allzu egozentrisches Selbstvertrauen in Bezug auf meine Herkunft. Also ist okay.
Und stimmt es, dass du immer ein Schweizer Taschenmesser bei dir hast?
Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe jetzt hier, Moment, kann ich es dir zeigen? Ja. Leider sehen das jetzt unsere Zuhörer nicht.
Aber das Kleine, das an den Schlüsselbund kann. Mit,
ja, das, weil das kann man auch dann, das nimmt einem niemand weg.
Ah, okay.
Ja.
Du meinst im Flugzeug? Oder
zum Beispiel, ich wollte jetzt nicht Werbung machen für den Flugverkehr, okay. Aber ja, okay. Zum Beispiel da, ja.
Okay.
Wobei ich immer denke, warum nehmen Sie das nicht weg, was Sie ja sonst alles wegnehmen? Man könnte auch weil die Schweizer Messer so gut sind, kann man auch mit ganz kleinen Leute umbringen. Also das.
Sophie Hunger ist zu Gast. Gleich sprechen wir über ihr neues Album Halluzinationen. Das ist gerade erschienen, erst aber mal ein älteres Stück, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vermutlich alle aus dem Programm kennen von Bremen 2 und das meiner Meinung nach Sophie Hunger super beschreibt. Hier ist Superman Woman. Sophie Hunger mit Superman Woman und genau diese Sophie Hunger ist heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ich habe zur Vorbereitung der Sendung mir ein Konzert angeschaut, das du im vergangenen Sommer in Bayern gespielt hast. Kann man immer noch sehen in der ARD Mediathek, das Heimatsound hieß diese Veranstaltung und es hat mich an das erinnert, was ich auch schon erlebt habe bei deinen Konzerten, also so ein Strahlen oder so eine Kraft, die da von der Bühne kommt und auch für mich oder ich bilde mir ein, für alle im Publikum so ein Gefühl oder so eine Ahnung, dass jetzt was Tolles, aber auch Unvorhersehbares passiert. Also spürst du dann wiederum auf der anderen Seite da sowas wie deine Superkräfte?
Ja, beziehungsweise ich glaube, dass es Sinn oder Teil des Sinnes eines Konzertes ist, dass man es schafft, den Moment, also die Gegenwärtigkeit, die Präsenz von einem selbst und von allen, die da im Raum sind, die ganze Aufmerksamkeit darauf zu legen. Also und ich glaube, das ist auch, weswegen man an Konzerte geht und weswegen wir vielleicht auch so eine Freude daran haben, ist dieses Gefühl der Zeit, möglichst große Aufmerksamkeit zu widmen und dadurch auch einen gewissen Sinn empfindet in dem Moment.
Also ist es dann, bist du eher wie so ein Trichter oder so ein Brennglas, das die Energie des Raumes aufnimmt und bündelt?
Ich weiß nicht, also so denke ich jetzt nicht über mich nach. Nein, ich glaube, es ist mehr eine Form von Hingabe oder so, würde ich es nennen, eine Form von, ja, also noch pathetischer ausgedrückt. Und das wollen wir jetzt mal in Zeiten von Corona, darf es daran nicht mangeln, also eine Form von Liebe, ja. Also dass man dieses Zusammensein und sich gegenseitig zu zeigen, wir leben jetzt in diesem Moment, an diesem Ort zusammen, dass man das einfach dem die größtmögliche Aufmerksamkeit widmet. Das ist vielleicht ein bisschen das, was ich können möchte in dem Moment. Ja.
Was man in dem Konzertmitschnitt auch sieht, ist Publikum, dicht gedrängt. Wie schlimm war es denn für dich so die letzten Monate, dass du keine Konzerte spielen konntest wegen Corona?
Also es ist ein großer Verlust für uns natürlich, darauf zu verzichten, wenn man viel gespielt hat. Ich bin ja jemand, der immer viel gespielt hat. Ich bin mehr eigentlich der Bühnenmusiker als jetzt der Studiomensch. Gab es auch so ein paar Momente, wo ich eine leichte Identifikationsprobleme hatte, also wo ich mich gefragt habe, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte, je wieder? da müsste ich mich auch selbst für mich vielleicht ein bisschen neu erfinden. Aber dann, ja, natürlich versucht man auch, also was mir dann schnell auch aufgefallen ist, ein bisschen wie wenn man ein Kind ist und man hat ein Spielzeug, das man nie braucht und dann kommt der Bruder und nimmt es weg und in dem Moment wird es auf einmal total wichtig und man sagt, nein, das ist mein Spiel. Also so, ich habe plötzlich auch gemerkt, eine riesen, ja, wie viel es mir bedeutet und daraus heraus auch ganz viel geschrieben diesen Sommer. So aus der Angst heraus, dass es plötzlich einem weggenommen werden würde, dass man dann so daran festhält und ja, es hat eher zu Produktivität dann geführt. Ja.
Dein neues Album hast du Halluzination genannt und ich dachte mir, naja, für kreative Menschen gehört ja sowas wie Halluzination einfach dazu. Also, dass man Dinge sieht, die andere nicht sehen und dann daraus Gedichte werden oder Geschichten oder Lieder. Wie ist dein Verhältnis zu Halluzinationen?
Ja, das hast du eigentlich ganz gut jetzt beschrieben. Also genau so. Und das war eine Zeit nach der letzten Tour, als ich nach Hause kam und es war Januar in Berlin und alle, die in Großstädten leben, kennen das auch so. Da ist auch immer so eine Einsamkeit da, weil die Diskrepanz so groß ist. Man ist einerseits umgeben von 4 Millionen Menschen, aber gleichzeitig ist man unheimlich isoliert, auch in so einer Großstadt. Jeder in seinem kleinen Kämmerchen. Und man hat eigentlich wenig Bezug zueinander, weil man wenig Bezug haben muss, so wie wir unser Leben organisiert haben. Und aus dieser, ja, bisschen Einsamkeit heraus kam bei mir dann auch so die Frage, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Und bin ich vielleicht voll auf der falschen Spur? Und was hätte ich alles sein und werden können? Hätte ich mit Anfang 20, wäre das anders gegangen? Und dann daraus heraus halt so, ja, die Antwort, ja, was mache ich? Ich mache Halluzinationen. Und was genau ist eigentlich daran so toll? Und was tut daran auch weh? Und so diese Beschäftigung mit dieser Frage, daraus entstand dann eigentlich das ganze Album.
Das Vorgängeralbum Molecules aus dem Jahr 2018, das war so, ja, dein Berlin-Album, könnte man sagen, beeinflusst von der elektronischen Musik aus den Berliner Clubs. Außerdem lebst du da seit 2014. Halluzination hast du jetzt in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen. Ist das jetzt also dein London-Album?
Nein, irgendwie ist es mein Berlin-Album und dann mein London-Album. Also ja, wir haben formal entschieden, wollte ich ein Album machen, das alles live ist, also wo man nichts korrigieren kann nachher, nichts, also wo man das, was man aufgenommen hat, das ist das Album und alle in einem Raum. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich mir schon so viele Steine in den Weg lege, dann muss es wenigstens im besten Studio der Welt passieren. Und auch da wir das Album an einem Stück aufgenommen haben, brauchten wir eigentlich nur 2 Tage. Also wir haben es 3-mal am Montag und 3-mal am Dienstag ganz aufgenommen. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich mir das ja auch leisten, weil es sind ja dann nur 2 Tage und nicht 2 Wochen. Mhm. Und dann, ja, dann mache ich das jetzt, weil sonst werde ich das nie mehr machen können.
Du hast es gerade das beste Studio der Welt genannt und ich habe selber auch gesagt, die legendären Abbey Road Studios, immer wenn man was über die liest oder hört, heißt es immer legendär, ehrwürdig, weil dort vor allem die Beatles natürlich Meisterwerke aufgenommen haben, aber auch viele andere Bands, du jetzt auch. Mit welchem Gefühl bist du denn da das erste Mal rein in diese heiligen Hallen?
Ja, also ein tolles Gefühl. Ich habe in der Vorbereitung, als ich in Berlin war und das Album schrieb, habe ich in meiner Wohnung überall so Fotos aufgehangen vom Raum, vom Studio 2. Und auch manchmal habe ich so reingezoomt in die Fotos, dass zum Beispiel nur die Türklinke oder hier das Geländer von der Treppe, die zum Aufnahmeraum hochgeht, habe ich alles so Details so kopiert, auskopiert und aufgehangen, sodass ich in meiner Wohnung eigentlich immer das Gefühl hatte, ich bin schon in Abbey eigentlich. Und als ich dann da ankam, war das, also es hat wirklich ein bisschen funktioniert, es war so vertraut und ja, und es war wunderschön und es ist ja auch alles noch original, also der Boden, die Wände, die Uhren, eben all diese kleinen Verzierungen, das ist alles unangetastet.
Und das ist es, was es so besonders macht, also dass man weiß, okay, hier saßen Paul und John und George und Ringo und da saßen noch Pink Floyd und was auch immer und dann stehst du jetzt da an derselben Stelle?
Also ich glaube schon, dass die Geschichte eines Ortes einen großen Wert oder sehr viel dazu beiträgt, was der Ort bedeutet. so ganz konkret, also vielleicht, als ich ans Klavier saß, es gibt ja viele Stücke mit Klavier im Mittelpunkt, und das war so ein Upright-Klavier, also nicht ein Flügel, sondern diese kleinen, die man in bürgerlichen Familien in den 50er Jahren immer hatte, diejenigen. Und das ist halt das Klavier, auf dem auch die Beatles gespielt haben. Da hat es mich schon kurz, also wenn man so über die Tasten, weißt du, wenn die Finger das so, das war schon speziell, ja.
Und die haben ja auch viel im Studio 2 aufgenommen, in dem du auch warst. Vielleicht ging dir das durch den Kopf. Ich würde mich vielleicht fragen, was würde Ringo jetzt tun?
Ja, Ringo würde einfach überall ein paar Fills reinspielen und so. Ja, es wäre schön. Also Ringo, den würde ich jederzeit aufnehmen in meine Band.
Wir hören mal einen Song, mit dem dein neues Album Halluzination beginnt. Sophie Hunger hier mit Liquid Air. Und weil ich gerade Ringo Starr erwähnt habe, achten Sie mal bitte drauf, was der Schlagzeuger da so spielt. Die Sängerin, Songschreiberin, Musikerin Sophie Hunger ist zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 und wir haben sie gehört mit Liquid Air von ihrem neuen Album Halluzination. Was mir auffällt auf dem neuen Album, die meisten der Stücke haben wirklich raffinierte, ziemlich vertrackte Schlagzeuggrooves und ich halte mich ja selber für so einen, naja, halbwegs okayen Schlagzeuger, aber bei deinen Songs, da ist nichts mit einfach mitspielen, hier bumm, tschak, bumm, bumm, tschak. Da müsste ich ein Notenblatt rausholen und alles transkribieren. Mhm. Forderst du dieses Vertrackte ein von deinem Schlagzeuger oder kommt das einfach selbst von Julian Sartorius? Nennen wir ihn mal.
Ja, Julian Sartorius ist schon auch sehr bekannt dafür. Also er war ganz am Anfang meiner Karriere oder wie man auch immer das nennen soll, war er in der Band. Und er selber hat dann aber eine Solo-Karriere als Schlagzeuger begonnen, was ja schon speziell ist, also das gibt's ja selten. Also und er hat sich unheimlich, wurde sehr bekannt dafür, also zunächst so ein bisschen in der kontemporären Welt, aber hat auch nie aufgehört, auch mit Popmusikern zusammenzuarbeiten. Und er hat halt diese unglaubliche Eigensinnigkeit und Eigenständigkeit. Und das, was er macht, das kann auch keiner nachspielen. Also, und ich habe auf dem Molecules, hat Dan Carey, mein Produzent, einmal gesagt, ja, ganz am Schluss, wir waren schon fertig. Irgendwie, es wäre schön, wenn noch jemand käme und einfach so ein paar komische Sounds, um noch mehr so Dreidimensionalität. Und ich habe gesagt, Dan, sprich nicht weiter, du musst mir jetzt vertrauen. Ich weiß genau, wer da kommen muss. Und dann ist er gekommen und hat da so aufgenommen. Und da entstand auch eine Freundschaft zwischen ihm und Dan und mir. Und als wir dann Halluzinationen, als uns klar wurde, dass wir eine Liveband brauchen, die das in einer Woche lernen muss und einfach wir Vertrauen haben können, war so wie klar, okay, es muss Julian sein.
Sind denn die Grooves oder das Schlagzeug für dich das Zweitwichtigste im Song nach der Melodie? Mhm.
Also ich glaube, vor allen Dingen bei Aufnahmen, Albenplatten, ist das Schlagzeug fast das Wichtigste. Also wenn das nicht gut ist, dann passiert wie nichts. Also das ist schon aus der Erfahrung heraus etwas, was ich gemerkt habe.
Du hast es selber schon kurz gesagt, du hast für das neue Album wieder ein paar Regeln aufgestellt, also alles live eingespielt, nicht wie mittlerweile üblich so ein Instrument nach dem anderen, dass man alle kleinen Fehler irgendwie noch korrigieren und rausschneiden kann. Und ihr habt das Album komplett am Stück gespielt. Wie habt ihr es gemacht?
Wir haben einfach gemacht, also Julian hat gemacht 1, 2, 3, 4 und dann wusste man immer, wenn es angefangen hat, okay, wir sehen uns in 36 Minuten.
Ihr habt das komplett am Stück gespielt?
Ja, immer. Also man konnte nie nur ein Lied spielen, man musste immer das ganze Album spielen. Und wir haben immer, bevor wir angefangen haben, haben wir uns angesehen, also wir haben 6 Mal aufgenommen, Montag 3 Mal und 3 Mal am Dienstag und dazwischen immer 2 Stunden Pause, sind wir ein bisschen spazieren gegangen, dann wieder angesetzt. Und immer bevor wir angefangen haben, haben wir uns so angeschaut. Damals durfte man sich auch noch die Hände geben und haben so einfach 2 Worte, Focus and Compassion, also Konzentration und Mitgefühl. Das waren so unsere 2 Leitsätze und sind eigentlich 2 spezielle Worte, weil sie manchmal voneinander wegzeigen. Also wenn man sich konzentriert, muss man ja auch manchmal Sachen ausblenden. Wenn man aber Hingabe übt, muss man ja möglichst viel fühlen. Und genau darum ging es. Wie schaffen wir es, dieses Album gut aufzunehmen? Wir brauchen eben beides. Wir können uns nicht nur konzentrieren, weil dann wird es zu technisch und wir kommunizieren nicht mehr. Aber wir können auch nicht nur empathisch sein, weil sonst machen wir zu viele Fehler. Und ja, so diese Übung sozusagen immer sich zu sammeln und dann. Und dann haben wir immer gesagt, okay, focus and compassion, see you in 36 minutes.
Und also ihr habt es eine Woche lang geprobt und ja. dann stand aber die Form schon fest, oder? Die hast du oder ihr zusammen als Band festgelegt. Es war dann nicht, wir gucken mal und öffnen hier, wenn jemand ein Solo spielen will, soll er es machen, sondern es war eher, das ist die Schiene, wir setzen uns drauf und fahren los.
Ja, also es war so, ich habe alles geschrieben und aufgenommen und dann haben wir uns getroffen in London an einem Montag und die ganze Band kam zusammen und die anderen hatten nichts gehört. Also niemand wusste, was wir spielen. Und dann am Montagmorgen, als alle da waren, wir waren 6 Leute alle zusammen, habe ich gesagt, okay, hier, das ist das Album, was wir aufnehmen. Und die Reihenfolge war schon da. Also ich wusste schon genau. Und dann haben wir es angehört und dann haben wir es 5 Tage geprobt. Und am 5. Tag haben wir abends unsere Instrumente genommen und sind in die Bar in Brixton, The Windmill, ist eine sehr berühmte Bar in London, wo alle jungen Bands anfangen, so wo man das erste Konzert hat, und haben das Album da live gespielt. Und dann hatten wir 2 Tage Pause, um ein bisschen sich auszuruhen. Und dann Montag, Dienstag Abbey. Und dann war es vorbei, dann war es fertig. Noch nie so schnell ein Album gemacht.
Hattet ihr zwischendurch mal Zweifel oder du vor allem, weil es war ja deine ganze Idee, dein Projekt, dachtest du zwischendurch mal, Mist, ey, es fällt alles auseinander hier?
Nein, ich hatte nur ein bisschen Angst wegen den Tempi, weil wir wollten natürlich ohne Klick spielen, also, aber gleichzeitig sind halt Tempi sehr wichtig für Lieder, vor allen Dingen, also bei Aufnahmen, die sich ja nie mehr verändern, dass man das richtige Tempo hat. Weil ein Groove, der ein bisschen zu langsam ist oder ein bisschen zu schnell, der funktioniert gar nicht mehr so. Und ich hatte mehr Angst vor den Tempi, dass wir nicht genug Zeit haben, um zu verstehen, wie es sein muss. Und es gab ein paar Stücke, wo ich heute denke, ja, es wäre schön, hätte ich ja einfach diese Reflexion, aber das war halt nicht möglich.
Warum hast du dir eigentlich so eine Herausforderung gesucht?
Ja, ich weiß nicht. Ich wollte einfach das Gegenteil machen von Molecules, also da war ja alles so Architektur, also über viele Wochen hat man so peu à peu alles. Und jetzt wollte ich halt das Gegenteil machen, weil es sonst nicht lustig ist. Und, und auch vielleicht, weil es so schwer ist und weil ich einfach vielleicht auch ein bisschen mir beweisen wollte, ob ich das kann. Und ja, und auch vielleicht auch dem Rest der Welt. Und einfach, ja, so je mehr Druck, je besser.
Und was wolltest du dir genau zeigen, dass du, oder auch dich selbst überprüfen, ob du vielleicht loslassen kannst? Also, dass du jetzt am Aufnahmetag 2, Version 3, und ihr habt noch irgendwie nochmal 3 vor euch, aber da hast du schon das Gefühl, die war's, jetzt kannst du, ging es um das Loslassen, das zu üben?
Ja, oder vielleicht so ein Training, so Kontrolle abzugeben, also keine Kontrolle zu haben. Und zu erkennen, dass darin viel mehr ein viel größeres Freiheitsgefühl möglich ist als bei maximaler Kontrolle. Und in Studioalben zu machen, bedeutet immer, alles kontrollieren zu können. Ja, deswegen gibt es Studios, die schalldicht sind, wo verschiedene Räume da sind, alle möglichen, alles bis aufs letzte Detail kontrollieren zu können. Und zu sagen, ich werfe das alles weg und wenn ich schräg singe, dann ist das die Wahrheit. Also als Sängerin natürlich besonders heikel. So, man möchte immer, dass man alles noch, falls man zu tief war, dass man das dann nochmal singen kann. Aber eben diese Kontrolle aufzugeben, war ein sehr schönes Gefühl.
Halluzination, das neue Album von Sophie Hunger, war für sie selbst eine Herausforderung und über andere Herausforderungen sprechen wir gleich. Sophie Hunger ist heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2 und heute zu Gast die Musikerin und Songschreiberin Sophie Hunger. Als Kind hattest du Klavierunterricht, weil du es wolltest oder weil deine Eltern das wollten?
Nein, ich war natürlich schon liebte Musik und wollte unbedingt ein großer Musikstar werden. Und nein, das habe ich schon. Aber ich war eine sehr schlechte Schülerin. Ich wollte halt immer schon ich wollte nicht Stücke lernen. Ich wollte einfach Sachen machen und ich wollte das überspringen. Ich wollte direkt zur Kür, ich wollte direkt zum Dessert, ich wollte nicht üben.
Ich hatte mir früher immer vorgestellt oder gewünscht, dass es, also jetzt ist es ja eine seltsame Vorstellung und jetzt wird es vielleicht ja sogar irgendwann Realität, aber ich dachte immer, schade, dass wir selber nicht so ein Laufwerk haben, wo man eine Diskette dann reinschiebt und dann kann man plötzlich Klavier spielen. Mhm. So. Also dann könnte man es auch überspringen. Aber was war denn so die erste Musik, die das ausgelöst hat bei dir, wo du dachtest, das will ich auch, das kann ich auch?
Ja. Ich wollte noch was sagen zu der Idee mit der Diskette. Das fände ich natürlich auch manchmal hilfreich, aber ich glaube, es ist dringt nichts, weil es ist, wie wenn man sich vorstellt, man kann eine Sprache, aber man hat nichts zu sagen. Mhm. Also es ist ja, ich glaube, gerade bei Unterhaltungsmusik, Popmusik oder wie auch immer man das nennen möchte, ist eigentlich das, was man zu sagen hat, viel wichtiger als wie gut man es sagen kann. Und in der klassischen Musik, die müssen sich nicht überlegen, was sie zu sagen haben, weil sie einfach Stücke spielen, die es schon gibt, wo jemand sich das vor langer Zeit überlegt hat. Und bei uns ist das nicht so relevant, also so das Können, sondern mehr das was es ist. Und jetzt weiß ich nicht mehr die andere Frage.
Was die erste Musik war, die bei dir so das Gefühl ausgelöst hat, das will ich auch, das will ich auch machen, will auch irgendwo mich hinstellen und was vorsingen.
Ja, ja, das ist ganz einfach. Also Ray Charles hatte mein Vater eine Platte von ihm und eines der frühesten Kindheitserinnerungen ist Georgia on My Mind. Von ihm, wie ich das einfach hunderte von Male immer wieder aufgelegt habe und mitgesungen und einfach dachte, was auch immer das ist, was der ist, ich will genau dort will ich leben, ich will in diese Rille rein. Das, genau das ist die Welt und alle, die Welt, die ich sonst sehe, die ist easy, aber niemals so cool wie das, niemals so cool wie das. Ja.
Und konntest du das dann, die Musik mitnehmen? Also hattest du, ja, wie sah es aus in deinem Kinderzimmer? Hattest du einen Plattenspieler, ja, Kassettenrekorder?
Ich hatte einen Plattenspieler, ich hatte einen Kassettenrekorder. Und ich habe auch mit dem Kassettenrekorder gab es ja so eine Recording-Taste, auch immer viel aufgenommen, auch so Radiosendungen gemacht. Also ja, ich habe schon eigentlich meinen Beruf schon sehr früh ausgeübt, nur dass es niemanden interessiert hat, aber für mich war es einfach ein Dream.
Ihr seid ja oft umgezogen, weil dein Vater Diplomat war, Bern, London, Bonn, Teheran auch. Ja. Was war das Wichtigste, was immer dabei sein musste? War es der Plattenspieler?
Ja, der war immer, den habe ich immer mitgenommen, ja. Auch als ich ausgezogen bin, der war immer, bis er kaputt gegangen ist, war das immer derselbe, so ein ganzen Alter, ja.
Und weil wir vorhin über Herausforderungen gesprochen haben, also die du dir selber gestellt hast bei deiner neuen Platte, also die neue Platte in einem Rutsch aufzunehmen, du magst ja irgendwie auch sportliche Herausforderungen. Weil du Hockey gespielt hast, Basketball, kannst Fußball spielen. Was gefällt dir so an so einem Mannschaftssport?
Ich weiß nicht, also ich frage mich das manchmal auch, aber ich glaube, es ist halt so eine, auch das, was ich erkenne darin und womit ich sehr viel anfangen kann, ist halt so die Leidenschaft, also eigentlich die Hingabe, die Liebe, ja, das ist eine Grundmotivation, die ich sehr gut verstehe. Also jeder Sportler hat irgendwann mal nicht angefangen, weil er einen Sponsoring-Vertrag haben wollte, sondern einfach die Leidenschaft, das Müssen, das Lieben, und das verstehe ich sehr gut. Also da gibt es, finde ich, schon Gemeinsamkeiten.
Und gibt es dann auch Gemeinsamkeiten zwischen einer Mannschaft und einer Band? Also so wie du gesagt hast, das Vertrauen und das Loslassen können, wissen, die anderen sind da und wir tragen den Song gemeinsam durch?
Ja, total. Und eigentlich müsste es auch in einer Gesellschaft ein bisschen so sein. Und ich glaube, gerade jetzt bei Corona haben wir so eine Situation, wo man ganz stark spürt, wir sind ein Team, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht möchten. Aber wir sind ein Team und wir müssen ein Team sein und wir müssen am selben Strick ziehen. Jetzt gerade aktuell ist das so eine Offenbarung, das mal wieder zu spüren. Und wenn die Hälfte der Deutschen sagt, wir wollen keine Maske anziehen oder die Hälfte der Schweizer, dann wird es sehr, sehr schwer.
Wenn wir jetzt ein Team wären oder du in einem Team wärst oder du warst ja auch in verschiedenen Sportteams, haben dich dann so Wettkämpfe auch gereizt? Ging es dir auch ums Gewinnen oder war es nur die Leidenschaft und das Spiel?
Ja, nee, mir ging es natürlich nicht ums Gewinnen. Also nee, wir, aber noch viel schlimmer. Ich will das gar nicht positiv, was ich jetzt anfügen werde. Mir ging es vor allen Dingen darum, dass möglichst cool aussieht. Also ich wollte immer noch so ein paar Tricks machen. Beim Basketball war es am schlimmsten, weil ich konnte so ein paar coole Tricks. Und mir war immer wichtiger, dass ich noch so einen Trick reinbaue, als sauber zu spielen und dass der Pass dann auch wirklich ankommt. Also einfach Show halt auch, ne? Und so die, ja, das ist leider sehr wahr, ja.
Hast du denn heute noch Zeit für irgendeinen Sport?
Ja, wenn wir auf Tour sind, gehe ich viel laufen. Mhm. Aber nein, so Mannschaftssport geht dann natürlich nicht, weil man muss ja dann schon regelmäßig da sein. Das ist sehr schade. Also ich vermisse das eigentlich, ja.
Wir hören mal noch ein Stück von deinem neuen Album Halluzinationen. Diesmal eins mit deutschem Text, denn es geht um die deutsche Frau. Konntest du nach 6 Jahren in Berlin da schon Unterschiede feststellen zwischen der deutschen Frau und der Schweizer Frau?
Nein, ich glaube, die sind schon eher ähnlich. Also ich glaube, der Unterschied ist mehr zwischen so der germanischen Frau und der lateinischen Frau. Das ist, ich lebe so ein bisschen in diesen beiden Welten, weil ich ja viel in Frankreich bin und ich immer, das beschäftigt mich ein bisschen, diese Unterscheidung, die ja auch als eine große europäische Frage ist, zwischen der lateinischen Bevölkerung, also dem ganzen Süden und der germanischen Bevölkerung, was anders ist. Und ich spüre das ganz stark immer wieder, fast schon, wenn ich einen Raum betrete, in Berlin ist es anders als in Paris, also. Und das hat viel zu tun mit so, also ich nenne das immer so die Liebe zum Irrationalen, also die in der lateinischen Welt sehr groß ist und zwar so sehr, dass alles, was zu rational ist, ist ein bisschen verpönt und kann niemals die ganze Wahrheit sein. Und in Deutschland ist es genau umgekehrt oder auch in der Schweiz. Alles, was zu nebulös ist oder zu, wie soll ich sagen, metaphorisch, ist ein bisschen unseriös und das ist eine für mich eine sehr spürbare Unterscheidung, die ziemlich krass ist, auch finde ich. Und ich wollte ja in dem Lied Rote Beeten aus Arsen geht es um die Begegnung mit einer deutschen Frau, die ich dabei beobachtet habe, wie sie ihren Mann betrügt und zwar sehr unheimlich kalkulierend, also ganz eiskalt. Und irgendwie hat es für mich so gepasst zu den schlimmstmöglichen Eigenschaften des Deutschseins, des Germanischseins, des Schweizerdeutschseins, die ich natürlich auch in mir ein bisschen habe. Ich bin genau diese Frau auch manchmal. Mhm. Und ich wollte das so halt herausspitzen und indem ich es mache, vielleicht auch es auf seinen Platz verweisen, zu sagen, das kann man sein, aber man wird niemals den Himmel berühren, wenn man so ist. Ja.
Wir hören mal das Stück Rote Beeten aus Arsen vom neuen Sophie Hunger Album Halluzinationen. Halluzinationen, so heißt das neue Album von Sophie Hunger, darauf zu finden, dieses Stück Rote Beeten aus Arsen. Und Sophie Hunger ist immer noch zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ja, wir haben es gerade gehört, die deutsche Frau scheint gefährlich zu sein, ist hart zu sich, aber auch hart zu anderen. Und du hast vor dem Song beschrieben, dass das Lateinische und das Germanische ist beides in dir. Kannst du das irgendwie steuern oder bist du da im Gleichgewicht?
Nein.
Bist du die perfekte Mischung?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin schon mehr lateinisch, glaube ich. Ja, ach Gott, immer. Es ist immer, ich finde es immer krass, wie sehr man sich selber nicht kennt. Also es sind mehr so gewisse Situationen, wo ich im Nachhinein, wenn ich versuche mir zu verstehen, warum zum Beispiel etwas eskaliert ist oder warum es ein Problem gab, dann merke ich immer, okay, es war entweder dieses sehr auf Genauigkeit beharrende, sehr enge Deutsche, das in mir überhand nahm, oder es war dieses überschwängliche, komplette, unkontrollierbare, impulsive, das in mir überhand nahm. Und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist glaube ich, ist es gut, wenn die beiden sich ein bisschen die Stirn bieten. Also wenn es so 50-50, dann glaube ich, ist es relativ erträglich.
Den Konzertmitschnitt, den ich vorhin zu Beginn der Sendung erwähnt habe, Sophie Hunger, kann man jetzt immer noch sehen, live in der ARD-Mediathek. Da hast du eine Ansage gemacht, die Schweizer seien so schüchtern, sogar ängstlich, und die sollten einfach mal mehr vom 10-Meter-Brett springen, nicht nur immer vom Einer und vom Dreier. Mhm. Wie kommst du darauf?
Ja, ich kenne nicht.
Du kennst ein paar.
Ja, ich kenne ein paar. Ja, ich glaube, wir sind schüchtern. Das ist aber auch was Schönes. Also wir preschen nicht vor, wir sind nicht laut, wir sind sehr höflich, wir sind zurückhaltend. Sowohl in unserem Hass wie auch in unserer Liebe sind wir eher zurückhaltend. So. Ja, und vielleicht frage ich mich manchmal, finde ich es manchmal schade, weil ich denke, wir hätten vielleicht gerade in einem europäischen Kontext auch etwas zu bieten und auch vielleicht könnten gewisse Brücken bauen, gerade weil wir halt halb lateinisch und halb germanisch sind. Und ich mich manchmal frage, warum wir uns das nicht zutrauen und warum wir Angst davor haben. Und ja, das ist etwas, was mich beschäftigt. Und ich hoffe, dass es wir in der Zukunft es mehr wagen, einfach ein Teil davon zu sein. Wir sind ja nicht in der Europäischen Union. Das ist etwas, was mich stört. Und,
aber ja. so habe ich das noch nie gesehen, dass es eine Angst sein könnte, warum die Schweiz jetzt nicht so fester andockt an Europa, wo es ja mittendrin sitzt. Ja. Also mein Eindruck war immer, ach, wir sind die Schweiz, wir brauchen den Rest gar nicht so. Aber wenn es Angst wäre, würde das natürlich anders erklären.
Ja, aber das stimmt nicht. Wir brauchen ja, also wir würden ja innerhalb von wenigen Wochen sterben, wenn es die Europäische Union nicht gäbe. Also das kann man nun mal einfach nicht von der Hand weisen. Und deswegen hat es etwas mit Angst zu tun. Mhm. Oder mit Schüchternheit und mit fehlendem Selbstvertrauen. Aber dieses Selbstvertrauen, ich glaube, wir hatten es einmal. Wir waren einmal anders, aber in den letzten 30 Jahren gab es nun mal in der Schweiz wurde die EU einfach schlecht geredet. Und wenn sie 30 Jahre von dieser Propaganda haben, irgendwann glauben die Leute daran. Und wir müssen schauen, dass wir, und das passiert jetzt schon in der Schweiz, wieder laute Stimmen haben, die eine andere Geschichte erzählen, die eine Geschichte von Schönheit und Freundschaft und Stärke und Loyalität und Zukunft erzählen, wenn es um die Europäische Union geht. Und ich glaube, dass die jüngste Generation, die heute 20 sind, die wissen, also die instinktiv wissen die, dass die Europäische Union die Zukunft ist und fühlen sich mit dem Herzen sehr verbunden.
Als jetzt vor ein paar Monaten der Corona-Lockdown kam, dann keiner mehr reisen durfte, dann warst du gerade in der Schweiz, konntest oder musstest dann dort bleiben. War das gut?
Ja, das war gut, aber schon auch ein bisschen komisch. Also wenn man ja mal ausgeflogen ist, dann wieder so zurückzukehren in das alte Nest. Und ja, es war schön. Also man wurde sehr toll aufgefangen und alle wollten einem ständig einen Kuchen backen und so. Und es war also wirklich herzzerreißend. Aber gleichzeitig muss ich einen anderen Weg gehen. Also ich konnte, als es dann vorbei war, bin ich dann wieder gegangen.
Also abgesehen von dem Kuchen, gab es sonst noch was Positives, was du dieser isolierten Zeit abgewinnen konntest?
Ja, was mir gefiel, war, dass die Menschen allgemein, finde ich, empfindsamer wurden. Vielleicht, weil plötzlich allen klar war, wie verletzlich wir eigentlich sind. Durch Corona, glaube ich, hat jeder plötzlich wieder verstanden, wir sind eigentlich ganz schön verletzlich. Also ganz konkret, wir können ein Virus haben und sterben, aber auch als Gesellschaft, wenn alles schließen muss, dann verdienen wir kein Geld mehr. Also einfach wie sagt man auf Deutsch? Fragilität.
Zerbrechlichkeit.
Die Zerbrechlichkeit unseres Lebens, unserer Normalität wurde, glaube ich, allen wieder ein bisschen klarer. Und ich hatte das Gefühl, dass die meisten Leute dadurch weicher wurden und auch stärker das Vertrauen und so in den anderen gesucht haben. Das war mein Eindruck. Also eigentlich eine mega schöne Übung.
Was dir vermutlich nicht so gefallen hat, war, dass eben keine Konzerte stattfinden konnten. Hast du ja vorhin auch schon kurz gesagt. Kannst du schon so ungefähr einen vagen Blick in die Zukunft wagen? Also du hast ja sogar jetzt schon wieder Konzerte gespielt unter besonderen Umständen. Also wie könnten Sophie-Hunger-Konzerte in Zukunft aussehen?
Ich weiß es nicht. Leider kann ich es nicht entscheiden. Also es ist jetzt so, die Politik entscheidet das viel. Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich wüsste es. Also was ich glaube, ist, bis es wieder so ist, wie es vorher mal war, wird viel mehr Zeit vergehen, als wir denken. Also ich denke da so in 1, 2, vielleicht 3 Jahren. Und bis dahin werden wir sicher alle ein bisschen bescheidener sein müssen. Also kleinere Konzerte, wo man dann vielleicht auch manchmal sagen muss, das lohnt sich nicht, also spielen wir halt gar nicht mehr, bis es wieder richtig geht. Das muss man jetzt schauen, nach und nach.
Ich hoffe trotzdem, dass es bald wieder weitergeht mit Konzerten, natürlich dann auch mit Konzerten von dir. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Sophie Hunger war zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, dann können Sie das gerne tun auf bremen2.de oder im Podcast-Angebot von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Halluzinationen, so heißt das neue Album von Sophie Hunger. Und sollte es irgendwann mal wieder ein Sophie Hunger Konzert geben in und um Bremen herum, dann erfahren Sie das natürlich hier bei uns. Liebe Sophie Hunger, vielen Dank für den Besuch.
Lieben Dank, lieber Simon, vielen Dank.
Ja, Simon Brauer mein Name, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Bremen 2 – Gesprächszeit.